Und all das hat sein Sohn nach seinem Tod noch so zusammengetragen, dass es sich liest wie echte Überlieferungen und Geschichten einer Welt, die einfach niemals existiert hat. Ich weiß nicht, ob ich einfach als angehende Autorin fasziniert davon bin, aber für mich ist das einfach unfassbar, eben im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu fassen.
Geschichten geschrieben, ein Podcast über Bücher und die Menschen, die sie schreiben.
Hallo ihr lieben Buchmäuse, mein Name ist Sonja. Ich lese gerade »Wie man in verrückten Zeiten nicht den Verstand verliert« von Philippa Perry und will selbst Romanautorin werden. Genau darüber sprechen wir hier. Ganz ehrlich, wir hatten jetzt wirklich genug Folgen über Menschen und vor allem unsere schlechten Eigenschaften. Heute wird's also endlich Zeit, in eine Fantasy-Welt abzutauchen, und zwar in eine, in der es zwar Menschen gibt, die aber wirklich unwichtig sind. Wir sprechen heute nämlich über ein Thema, das mich als Leserin und angehende Autorin komplett fasziniert. Worldbuilding, also das Erschaffen ganzer Welten, um dann eine Geschichte darin zu erzählen. Dabei bekommt man als Leserin oder Leser nämlich kaum mit, wie viel im Hintergrund passieren muss. Wie viel sich Schreibende wirklich überlegen müssen, damit am Ende alles stimmig ist. Und genau deshalb begeben wir uns jetzt an einen Ort, an dem wir ausnahmsweise hinter die Kulissen des Worldbuildings schauen können. Mittelerde in Tolkiens Welt. Ich wäre ja sehr überrascht, wenn hier jemand zuhört, der Herr der Ringe nicht kennt. Wenn du schon die Bücher nicht gelesen hast, dann hast du ziemlich sicher die Filme gesehen. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für den kleinen Hobbit. Aber fangen wir von vorne an. Und Achtung, falls du wirklich noch keine Ahnung von Herr der Ringe hast, ist jetzt der Moment, diese Bildungslücke zu schließen, weil diese Folge nicht ohne Spoiler auskommt. J.R.R. Tolkien hat The Hobbit or There and Back Again schon in den 1930er Jahren für seine Kinder geschrieben. Das Buch ist 1937 als Kinderbuch erschienen und erzählt die Geschichte von Bilbo Beutlin. Der Hobbit lebt friedlich im Auenland, bis der Zauberer Gandalf gemeinsam mit 13 Zwergen vor seiner runden Tür steht, um ihn auf ein Abenteuer mitzunehmen. Als Meisterdieb soll Bilbo helfen, einen Schatz vom Drachen Smaug zurückzuholen. Dabei findet er selbst einen ganz besonderen Schatz, den einen Ring. In den 1950er Jahren wurden dann die Herr-der-Ringe-Romane zum ersten Mal veröffentlicht. Der Ring wird an Frodo Beutlin übergeben, der sich mit seinen Gefährten auf den Weg nach Mordor macht, um ihn zu zerstören und damit Sauron endgültig zu vernichten. Wir kennen wohl alle die Geschichte, wir sind einmal quer durch Mittelerde gewandert, haben das Auenland vermisst, uns einen Freund wie Samwise Gamgee gewünscht und dann doch irgendwie auch Mitleid mit Gollum gehabt. Das eigentlich Faszinierende ist aber, wie unendlich groß die Welt um Herr der Ringe ist. Mittelerde ist nur ein Kontinent von Tolkiens Welt. Deshalb werfen wir heute einen Blick in weitere Bücher, die sich mit der Geschichte vor und nach den Abenteuern der Beutlins befassen. Anhänge und Register zu Herr der Ringe. Eigentlich wissen wir ja alle, dass Herr der Ringe eine fiktive Geschichte ist. Nicht nur das, es ist Fantasy, also nicht nur die Geschichte, sondern die ganze Welt ist frei erfunden. Trotzdem gibt's ein eigenes Buch mit Anhängen und Registern zu Herr der Ringe. Dort erfährt man zum Beispiel was über die verschiedenen Sprachen in Mittelerde, was sprechen die Hobbits, die Elben oder die Orks. Oder man kann sich die Stammbäume der berühmtesten Hobbits anschauen. Übrigens sind Frodo und seine Gefährten folgendermaßen verwandt. Der Großvater von Bilbo Beutlin heißt Mungo Beutlin. Sein Bruder Lago Beutlin ist der Urgroßvater von Frodo. Der Vater von Bilbo Beutlin, Bungo Beutlin, hat Belladonna Tuck geheiratet. Sie ist also die Mutter von Bilbo Beutlin und gleichzeitig die Schwester von Mirabella Tuck, der Großmutter von Frodo. Den Namen Tuck kennen wir natürlich, denn Hildigrim Tuck, ein Bruder von Belladonna und Mirabella, ist der Urgroßvater von Peregrin Tuck, einem der Gefährten, die Frodo begleiten. Auch Meriadoc ist ein Urenkel von Hildigrim Tuck, allerdings heißt er durch seinen Vater Saradoc Brandibock schließlich Meriadoc Brandibock. Die Urgroßmutter der beiden, also die Frau von Hildigrim Tuck, war übrigens Rosa Beutlin, eine Nichte von Mungo und Lago Beutlin, Enkelin von Balbo Beutlin, der wiederum der Vater von Mungo und Lago Beutlin ist. Alles klar soweit, oder? Nur Samwise Gamgee ist den Überlieferungen zufolge nicht mit ihnen verwandt, aber zu ihm kommen wir noch. In den Anhängen zu Herr der Ringe erfährt man außerdem etwas über den Kalender der Hobbits. Denn ihre Zeitrechnung ist anders als unsere und anders als die der meisten in Mittelerde. Zum Beispiel hat jeder Monat im Auenland-Kalender 30 Tage. Zusätzlich gibt's den 1. Juli als letzten und den 2. Juli als ersten Tag des Jahres. Jedes Jahr beginnt mit dem ersten Wochentag, dem Samstag, wobei der natürlich anders heißt, und endet mit einem Freitag. Die Mitte des Jahres markiert der Mitjahrstag, sowie der erste Liter davor und der zweite Liter danach. Sie sind nicht Teil eines Monats und der Mitjahrestag hat außerdem keinen Wochentagsnamen. Er existiert halt einfach zwischendurch. In manchen Jahren folgt darauf außerdem der Überliter, ein besonderer Feiertag wie unser Schalttag. Und wisst ihr was, so kompliziert das alles klingt, es wäre sicher genauso schwierig, den Hobbits unseren Kalender zu erklären. In den Anhängen kann man aber auch zum Beispiel nachlesen, was mit den Gefährten aus Herr der Ringe nach der Zerstörung des Rings geschieht. Dass Frodo gemeinsam mit Bilbo, Gandalf, Elrond und Galadriel am Ende des dritten Zeitalters aus Mittelerde segelt, weil er sich nie von seinen Verletzungen der langen Reise erholt, wissen wir ja alle. Es wird dich aber freuen zu hören, dass Samwise Gamgee als Samwise Gärtner gemeinsam mit seiner Rose Hüttinger eine neue Hobbit-Dynastie im vierten Zeitalter aufbaut. Er wird Vater von 13 Kindern, die unter anderem Frodo, Merry, Pippin und Bilbo heißen. Seine Tochter Goldfranse heiratet übrigens Faramir Tuk, den Sohn von Peregrin. Samwise Gärtner wird 7-mal zum Bürgermeister des Auenlandes gewählt. Seine letzte Amtszeit endet mit 96 Jahren. Dann, nach dem Tod seiner Rose, reitet er aus dem Auenland fort und soll schließlich über das Meer gefahren sein. Als letzte der Ringgefährten verlassen aber Legolas und Gimli der Zwerg gemeinsam Mittelerde. Ganz ehrlich, wie spannend ist es einfach, dass man das alles nachlesen kann? Schon die Anhänge zu Herr der Ringe zu lesen, fühlt sich an, als hätte man ein Geschichtsbuch in der Hand. Mindestens genauso spannend ist aber, was vor den Geschichten von Frodo und Bilbo Beutlin passiert ist. J.R.R. Tolkien hat nämlich schon 1917, also 20 Jahre vor dem kleinen Hobbit, an der Welt gearbeitet, in der sich die Geschichten zutragen. Er entwickelte eigene Sprachen und eine eigene Mythologie und hat eine ganze Weltgeschichte mit Notizen festgehalten. Bis zu seinem Tod hat er daran gearbeitet und die Geschichten rund um Bilbo, Frodo und ihre Gefährten sind nur ein winziger Ausschnitt, eigentlich nur das Ergebnis von einer jahrtausendelangen Geschichte. 1973, also nach unserer Zeitrechnung, ist John Ronald Royal Tolkien, über den wir natürlich noch sprechen werden, verstorben. Zurück bleibt sein Sohn Christopher Tolkien als Verwalter seiner Werke, der sich in den kommenden Jahren durch all die Notizen mit kleinen und großen Geschichten gearbeitet hat. So sind nach Tolkiens Tod weitere Bücher aus seiner Welt erschienen. Und genau die Tatsache, dass Christopher die Notizen seines Vaters zusammengetragen hat, macht Tolkiens Welt und das Worldbuilding für mich so besonders. Aber bevor ich das genauer erkläre, sprechen wir erst kurz über zwei weitere Bücher aus Mittelerde. Das Silmarillion. Das Silmarillion wurde erstmals 1977 veröffentlicht. Zur Einordnung, Herr der Ringe spielt am Ende des dritten Zeitalters. Gandalf erreicht Frodo Beutlin in Hobbingen am 12. April 3018 des dritten Zeitalters. Das Silmarillion erzählt dagegen vom ersten Zeitalter. Es beginnt mit dem Anbeginn der Tage, als Ada erschaffen wurde, das Königreich der Erde. Ich werde mal versuchen, das so einfach wie möglich wiederzugeben. Bitte vergebt mir, falls hier große Tolkien-Fans zuhören. Der eine, der Ilúvatar, ist der Schöpfergott von Ada. Aus seinen Gedanken schuf er die Ainur, die Heiligen. Die 14 größten der Ainur sind die Valar, reine Geisteswesen, die jedoch auf Ada eine physische Gestalt annehmen. Ihre Aufgabe ist es, Ada zu vollenden. Es sind 7 Fürsten und 7 Fürstinnen, die zur Schöpfung beitragen. Mit Ausnahme von Melkor, der ursprünglich als Valar auf Ada kam, sich dann aber zum Bösen wandelt. Er wird später Morgoth genannt, erklärt sich zum Alleinherrscher von Mittelerde und ist der Ursprung allen Bösen in Ada. Doch ihm gegenüber stehen die übrigen Valar. Yavanna beispielsweise, die Spenderin der Früchte, hat die ersten Samen aller Pflanzen von Ada gesät. Damit ist sie auch der Ursprung meiner Lieblingswesen in Tolkiens Welt, aber zu denen kommen wir ganz zum Schluss. Die größte Schöpfung Yavannas sind jedenfalls die 2 Bäume des Lichts, die Valinor über lange Zeit erhellt haben. Valinor befindet sich nicht in Mittelerde, sondern in Aman. Es ist der Ort, an den nur Unsterbliche kommen. Mit Ausnahme von Frodo und Bilbo, denn auch das Schiff am Ende des dritten Zeitalters segelt dorthin. Die 2 Bäume werden früher oder später von Morgoth zerstört, doch vorher schafft es Fëanor, ein Elb und hoher König der Noldor, das Licht der Bäume einzufangen. Er schuf die Silmaril, 3 Edelsteine, die den Glanz und die Schönheit des Segensreiches in sich tragen. Die Silmaril werden von Vardar, der mächtigsten der Valar, geweiht, sodass niemand sie je mit böser Absicht berühren kann, ohne zu verbrennen und zu verdorren. Doch so ähnlich, wie wir das später auch mit dem einen Ring beobachten können, lösen die Silmaril selbstverständlich Gier, Verlangen und schließlich auch Kriege aus. So setzt auch Morgoth alles daran, die Silmaril in die Hände zu kriegen. Er sät Zwietracht zwischen dem Elbenvolk der Noldor und den Valar. Das gelingt ihm, denn Yavanna verlangt die Edelsteine, um die zwei Bäume zu retten. Doch Fëanor ist nicht bereit, die Silmaril loszulassen. Gemeinsam mit seinen 7 Söhnen schwört er einen Eid, jeden bis ans Ende der Welt zu verfolgen, der einen Silmaril an sich nimmt. Ein Eid, der die Noldor in den Krieg und Fëanor sowie seine Söhne ins Verderben führen wird. Genau um diese Geschichte der Silmaril dreht sich der größte Teil des Silmarillion. Darüber hinaus enthält das Buch einige weitere Geschichten aus dem ersten Zeitalter in Arda. Dabei treffen wir auch auf Bekannte aus Herr der Ringe, denn Elben leben schließlich sehr, sehr lange. Als Fëanor und seine Söhne ihren Eid schwören, ist nur eine weibliche Noldor anwesend, Galadriel, die sich zwar zunächst im Aufstand gegen die Valar anschloss, sich dann aber mit Celeborn vermählte und mit ihm den Rest des ersten Zeitalters in Eriador in Mittelerde lebte. Im dritten Zeitalter wird sie zur mächtigsten Elbin von allen. Geboren wurde Galadriel im Jahr 1362 des ersten Zeitalters. Zur Zeit der Ringkriege ist sie also etwa 8000 Jahre alt. Ich gehe jetzt jedenfalls nicht weiter ins Detail des Silmarillion, denn ich bin jetzt schon verwirrt und ich möchte nichts falsch wiedergeben. Außerdem entschuldige ich mich an dieser Stelle, falls ich irgendwas falsch ausspreche. Und eines muss ich wieder mal sagen, wie faszinierend ist es, dass sich all das ein Mensch ausgedacht hat, ohne dabei völlig den Überblick zu verlieren. Und noch was, bevor wir zum letzten Buch für heute kommen. Auch Gandalf wurde vom Ilúvatar erschaffen, gemeinsam mit anderen Istari, die von der gleichen Art wie die Valar sind, aber minderen Ranges. Er lebt seit dem Anfang aller Tage, wird im Silmarillion aber nur kurz erwähnt, denn er kommt erst im Jahr 1000 des dritten Zeitalters in der Gestalt von Mithrandir nach Mittelerde. Nachrichten aus Mittelerde. Nachrichten aus Mittelerde enthält verschiedenste Erzählungen, die Christopher Tolkien aus den Aufzeichnungen seines Vaters rekonstruieren konnte. Die erstrecken sich über alle drei Zeitalter und ergänzen die bisherigen Veröffentlichungen. Unter anderem geht es um Hurin und Turin, Menschen des ersten Zeitalters, um die Insel Númenor und ihre Könige, um Galadriel und Celeborn, um die Freundschaft zwischen Gondor und Rohan und um die Ankunft der Istari inklusive Gandalf in Mittelerde. Ich will jetzt nur eine Geschichte herausgreifen über ein menschenursprüngliches Volk, das in Herr der Ringe nur kurz eine Rolle spielt. Die Troedain, was in Sindarin wilde Menschen bedeutet. Zunächst leben sie in Beleriand, einem Land, das westlich an Mittelerde anschließt. Dort wohnen auch die Haladin, ein Menschenvolk, angeführt von Königin Haleth und bevölkert mit vielen weiblichen Kriegerinnen, was ich schon mal sehr sympathisch finde. Vor allem, weil die Herr-der-Ringe-Bücher übrigens nicht den Bechdel-Test bestehen, aber darüber sprechen wir in einer anderen Folge. Jedenfalls leben die Haladin friedlich mit den Druedain zusammen, wobei es jeweils nicht viele von ihnen gibt. Später leben die wilden Menschen zwischenzeitlich auf der Insel Númenor, bevor sie schließlich einen eigenen Wald in Gondor bekommen, den Druedan-Wald. Die Druedain werden nur etwa 1,20 Meter groß, sind aber deutlich kräftiger gebaut als Hobbits. Sie haben markante Gesichtszüge, sind kaum behaart, vom Wesen her sind sie anspruchslos und sie können zwar fröhlich sein, aber auch sehr bitter und unbarmherzig. Vor allem gegenüber Orks, die ihre größten Feinde sind. Die Druedain sind also eher den Zwergen als den Hobbits ähnlich, doch sie mögen keine Steinhäuser, trinken nur Wasser und leben deutlich kürzer. Zur Zeit des Ringkrieges ist Gan Buregan der Anführer der Druedain. Im dritten Teil von Herr der Ringe zeigt er den Rohirrim und König Theoden einen geheimen Weg nach Minas Tirith. Im Gegenzug möchte er nur, dass die Druedain in Frieden leben können und nicht von den Rohirrim verfolgt werden. In Nachrichten aus Mittelerde wird aber von der Zeit berichtet, als die Druedain noch in Beleriand leben. Ich will euch zwei Dinge über sie erzählen und eine kurze Geschichte vorlesen, durch die mir die Druedain sehr sympathisch sind. Erstens hauen sie Figuren aus Stein, Abbilder von sich selbst, die sie Wachtsteine nennen. Die sind so realistisch, dass sie tatsächlich Orks in die Flucht schlagen. Zweitens sitzen sie oft selbst viele Tage lang schweigend und bewegungslos mit gekreuzten Beinen da. Sie tun das manchmal in Zeiten des Kummers, manchmal beim Pläneschmieden oder vergnüglichen Nachdenken und manchmal auf der Wacht. So ist auch folgende Geschichte entstanden, die sich die Haladin erzählen. Übrigens werden die Druedain von den Haladin als Drugs bezeichnet, nur damit jetzt niemand verwirrt ist. Einer der geschicktesten Bildhauer unter den Drugs schuf einmal ein Bildnis seines Vaters, der gestorben war, und er stellte es auf einem Pfad in der Nähe ihrer Behausung auf. Dann setzte er sich daneben nieder und verfiel in ein tiefes Schweigen der Erinnerung. Es geschah nun, dass ein wenig später zufällig ein Waldbewohner auf einer Reise in ein entferntes Dorf vorüberkam, und als er zwei Drugs sah, verbeugte er sich und wünschte ihnen einen guten Tag. Doch er erhielt keine Antwort und er stand einige Zeit überrascht da und betrachtete sie eingehend. Darauf setzte er seinen Weg fort und sagte zu sich selbst: Ihre Geschicklichkeit als Bildhauer ist groß, doch niemals habe ich etwas gesehen, das lebenswahrer war. Drei Tage später kehrte er zurück und weil er sehr müde war, setzte er sich nieder und lehnte sich mit dem Rücken an eine der Figuren. Er warf seinen Umhang zum Trocknen über ihre Schulter, denn es hatte geregnet, doch jetzt brannte die Sonne heiß. Dort schlief er ein, aber nach einer Weile weckte ihn eine Stimme, die von der Figur hinter ihm kam. Ich hoffe, ihr habt euch ausgeruht, sagte sie. Doch wenn ihr weiter schlafen wollt, bitte ich euch, euch zum anderen zu bemühen. Er wird es niemals wieder nötig haben, seine Beine auszustrecken. Und euer Umhang ist mir in der Sonne zu warm. Nachrichten aus Mittelerde habe ich übrigens nie komplett gelesen. Auch das Silmarillion und die Anhänge zu Herr der Ringe sind für mich eher so Bücher, die man ab und zu in die Hand nimmt, um eine der Geschichten zu lesen. Wie ein Geschichtsbuch eben. Und genau das ist das Faszinierende. Man liest diese Geschichten, die über Jahrtausende zurückgehen, über Generationen von Königinnen und Königen, Elben wie Galadriel oder Zauberer wie Gandalf, die ewig leben, Stammbäume der Hobbits und die Feinheiten ihrer Sprachen, dazwischen die Notizen und Vermerke von Christopher Tolkien, der sowas schreibt wie, hier gibt es widersprüchliche Überlieferungen oder wie es im Roten Buch geschrieben steht. So heißt es beispielsweise in einer Anmerkung über die Druiden auf Seite 597 in Nachrichten aus Mittelerde. Eine weitere Anmerkung besagt, dass Geschichtsschreiber in Gondor glaubten, die ersten Menschen, die den Anduin überquerten, wären in Wirklichkeit die Druiden gewesen. Sie kamen, glaubte man, aus Ländern südlich von Mordor, doch bevor sie die Küsten von Harad-Waith erreichten, wandten sie sich nordwärts nach Ithilien, fanden schließlich einen Weg über den Anduin, vermutlich nahe Cael Anros, und ließen sich in den Tälern der Weißen Berge und in den Waldländern an ihrem Nordfuß nieder. Sie waren ein verschwiegenes Volk, argwöhnisch gegenüber anderen Menschenarten, von denen sie gequält und verfolgt worden waren, solange sie zurückdenken konnten. Und sie waren auf der Seite nach dem Land westwärts gewandert, wo sie sich verbergen und in Frieden leben konnten. Doch weder hier noch anderswo wird mehr über die Geschichte ihrer Verbindung mit Haleths Volk gesagt. Ich persönlich kann nicht anders, als dabei Gedanken zu haben wie, ach, so war das also, oder arg, dass das wirklich so passiert ist, nur um dann jedes Mal aufs Neue die Erkenntnis zu haben, dass es natürlich nie passiert ist, dass es das alles nicht gibt und nie gegeben hat, Mittelerde mit Hobbits, Zwergen, Druiden und Elben, dass sich das einfach alles ein Mensch ausgedacht hat. Ich glaube tatsächlich, dass Tolkiens Welt das faszinierendste Beispiel von Worldbuilding ist, das jemals ein Autor erfunden hat. Lebewesen, Sprachen, Orte, Namen, Kalender, das alles hat sich J.R.R. Tolkien ausgedacht und all das hat sein Sohn nach seinem Tod noch so zusammengetragen, dass es sich liest wie echte Überlieferungen und Geschichten einer Welt, die einfach niemals existiert hat. Ich weiß nicht, ob ich einfach als angehende Autorin fasziniert davon bin, aber für mich ist das einfach unfassbar, eben im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu fassen. Umso wichtiger, dass wir jetzt auch noch ein bisschen ausgiebiger als sonst über den Autor sprechen. John Ronald Royal Tolkien ist 1892 als Sohn englischer Eltern in Südafrika geboren. 1895 kam er mit seiner Mutter und seinem Bruder auf Urlaub nach Birmingham. Dort erhielten sie die Nachricht, dass sein Vater verstorben war, also blieb die Familie in England. Sie lebten zunächst in Sarehole Mill, einem Vorort von Birmingham, der später zur Vorlage für das Auenland wurde, allerdings in vorindustrieller Zeit. Danach zogen sie mehrmals um, bis seine Mutter plötzlich verstarb und er mit 12 zum Waisen wurde. Seine Mutter war sehr religiös und auch Tolkien hat den katholischen Glauben übernommen. Das zeigt sich immer wieder in seinen Werken, zum Beispiel auch anhand der Entstehungsgeschichte von Mittelerde im Silmarillion, die ja eigentlich eine Schöpfungsgeschichte ist. Tolkien interessierte sich früh für Sagen und Sprachen. Er lernte Grundzüge von Latein, Französisch, Deutsch, später auch Walisisch, Griechisch, Mittelenglisch, Altenglisch, Altnordisch und Spanisch. Es ist also kein Wunder, dass er später vergleichende Sprachwissenschaft studierte und zum Professor für englische Sprachwissenschaft an der Universität in Oxford wurde. Schon in seiner Jugend begann Tolkien die Arbeit an seiner Welt. Inspiriert haben ihn zunächst zwei Zeilen aus einem religiösen Gedicht. Heil dir, Earendel, strahlendster Engel, über Mittelerde den Menschen gesandt. Ein Jahr später schrieb er selbst ein Gedicht, das mit diesen Zeilen beginnt. 1916 wurde Tolkien als Soldat eingezogen und nahm an der blutigsten Schlacht des Ersten Weltkriegs teil. Auch das hat ihn und sein Werk nachhaltig beeinflusst. Die nächsten 20 Jahre hat Tolkien an Sprachen, Geschichten und Mythen seiner eigenen Welt gearbeitet. Erst dann ist der Hobbit erschienen, nochmal fast 20 Jahre später die Herr-der-Ringe-Trilogie, die eigentlich aus 6 Werken bestehen sollte. Bis heute wird von 6 Büchern gesprochen, wobei jeweils 2 in einen Teil zusammengefasst sind. Grund für die Aufteilung in 3 Werke war schlicht und einfach der hohe Papierpreis nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Arbeit an Tolkiens Welt wurde immer wieder durch andere Arbeiten unterbrochen. Er veröffentlichte viele Gedichte, Übersetzungen und akademische Texte. Bis zu seinem Tod 1973 arbeitete er am Silmarillion, auch wenn ihm das lange Schreiben immer schwerer gefallen ist. Herr der Ringe zählt bis heute zu den erfolgreichsten Werken überhaupt. Es wurde in 60 Sprachen übersetzt, mehr als 150 Millionen Mal verkauft und gilt als Vorlage der modernen Fantasy-Buchwelt. Wie wir heute festgestellt haben, ist das kein Zufall, sondern das Ergebnis der Arbeit an Tolkiens Welt, die über sein Leben hinaus fortgeführt wurde. Kommen wir also noch kurz zu seinem Sohn, der diese Aufgabe übernommen hat. Christopher Tolkien, der mit vollem Namen Christopher John Royal Tolkien hieß, wurde 1924 in England geboren. Er war das 3. von 4 Kindern, studierte ebenfalls in Oxford und wurde dort schließlich Dozent für ältere englische und skandinavische Sprachen und Literatur. Schon als Kind war er mit Tolkiens Welt vertraut. Er war der Ratgeber seines Vaters und zeichnete die Karten von Mittelerde, die sich in vielen der Bücher befinden. So war er bestens darauf vorbereitet, nach dem Tod seines Vaters die vielen, teils 50 Jahre alten Notizen über Tolkiens Welt zu verarbeiten. Er veröffentlichte das Silmarillion und Nachrichten aus Mittelerde. Zwischen 1893 und 1996 hat er zudem die 12-bändige Reihe History of Middle-earth herausgegeben, die alle relevanten Quellen aus Tolkiens Welt enthält. Zuletzt hat er noch weitere Geschichten seines Vaters veröffentlicht und sich kritisch über die Verwertung von Herr der Ringe und Das Hobbit als kommerzielle Filme geäußert. Christopher Tolkien ist schließlich 2020 im Alter von 95 Jahren verstorben. Er hinterlässt 3 Kinder, von denen Simon Tolkien ebenfalls Schriftsteller ist. Eigentlich wollte ich heute noch von einer zweiten Welt erzählen, in der ähnliche Wesen leben. Weil es aus dieser anderen Welt aber 12 Bücher gibt und ich etwas zu sehr in Tolkiens Welt abgetaucht bin, besprechen wir das ein andermal. Vielleicht kommen wir dann auch nochmal auf die eine oder andere Geschichte aus Mittelerde zurück, denn es wird vor allem um Zwerge gehen, die heute viel zu wenig zu Wort gekommen sind. Zum Abschluss will ich aber noch über meine Lieblingswesen aus Mittelerde sprechen. Leider gibt's von ihnen nicht viele Erzählungen, sie werden aber in jedem der Bücher erwähnt, mit Ausnahme des kleinen Hobbit. Die Ents. Die Ents wurden als Baumhirten von Yavanna erschaffen, um die Pflanzen zu schützen. Die Entmänner sind die Fürsprecher der Wälder und wilden Bäume. Die Entfrauen sorgen sich dagegen eher um Obstgärten, Blumen und Naturpflanzen. Wir lernen die Ents auch in Herr der Ringe kennen, als Merry und Pippin sich im Fangornwald in ihre Reihen verirren. Im 3. Zeitalter leben dort nur Entmänner und Baumbart erzählt, dass sie vor langer Zeit die Entfrauen verloren haben. Denn während die Entmänner eben in Wäldern leben, haben die Entfrauen riesige Gärten angelegt, über die schließlich der Krieg hinweggezogen ist. Baumbart will aber nicht glauben, dass sie alle gestorben sind, obwohl an der Stelle ihrer Gärten nur eine Schneise der Verwüstung zu finden war und obwohl sich die Entmänner schon lange auf die Suche nach ihnen gemacht haben. Die Partnerin von Baumbart heißt übrigens Fimbretil und als es zum Ringkrieg kommt, hat er sie seit 3000 Jahren nicht mehr gesehen. Trotzdem fragt er die Hobbits sofort, ob sie vielleicht Entfrauen im Auenland getroffen haben. Ja, da werde ich schon ein bisschen emotional wegen fiktiver Baumhirten, die 3000 Jahre auf ihre Entfrauen warten. Die Ents sprechen Entisch, sie sehen fast aus wie Bäume und sie sprechen und bewegen sich unglaublich langsam. Ich persönlich liebe die Ents eben, weil sie so gemächlich sind. Nachdem Merry und Pippin sie eindringlich um Hilfe bitten, beraten sie sich erstmal mehrere Tage lang. Der Rat heißt übrigens Entthing, was aus dem Germanischen und Altnordischen stammt. Auch im Isländischen ist ein Thing ein Kongress oder eine Tagung. So heißt zum Beispiel der Ort, an dem früher Gerichtsprozesse und Hinrichtungen abgehalten wurden, Thingvellir. Ein Grund mehr für mich, die Ents zu mögen, denn ich liebe schließlich Island. Jedenfalls kann ich mich als introvertierte Person irgendwie mit den Ents identifizieren. So erklärt zum Beispiel Baumbart, es ist eine wunderschöne Sprache, aber es braucht viel Zeit, etwas in ihr zu sagen, weil wir gar nichts in ihr sagen, es sei denn, es lohnt sich, so viel Zeit aufzuwenden, um es zu sagen und anzuhören. Ja, genau so fühlt sich introvertiert zu sein auch manchmal an. Ich hoffe jedenfalls, dass die Entmänner sich, wie Baumbart auch hofft, noch einmal auf die Suche nach ihren Entfrauen machen und sie endlich finden. Auch wenn einige von ihnen den letzten Marsch der Ents nach Isengard nicht überlebt haben. Wie traurig irgendwie, dass genau diese Geschichte bei so vielen Jahrtausenden und Geschichten nicht vollendet ist. Aber es dauert schließlich auch sehr lange, etwas auf Entisch zu Ende zu erzählen. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mit mir in eine so umfassende und gleichzeitig unfassbare Fantasy-Welt einzutauchen. In der nächsten Folge geht's zurück in die reale Welt, auch wenn ich gerne im Auenland oder bei den Ents bleiben würde. Und wenn's nur ist, um gemeinsam mit Baumbart eine ganze Woche nur mit Atmen zu verbringen. Auch wenn das dazu führen kann, dass man ein bisschen zu bäumisch wird. Wenn du jetzt auch Geschichte schreiben willst, dann gib meinem Podcast gerne 5 Sterne, abonniere ihn und hör beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, bleib mausig oder bäumisch, wenn du willst. Geschichten geschrieben, ein Podcast über Bücher und die Menschen, die sie schreiben.